Hallo und herzlich willkommen bei TechNet, From Research to Value. In diesem Podcast sprechen wir mit Menschen, die zeigen, wie Forschung auf ganz unterschiedlichen Wegen Wirkung entfalten kann.
Unsere Gäste sind ExpertInnen auf ihrem Gebiet und teilen ihre Perspektiven und Erfahrungen mit uns. Kurz, konkret und praxisnah. Für alle, die den Wissens- und Technologietransfer aktiv mitgestalten wollen.
Unser Ziel? Einblicke geben, inspirieren und Mut machen, eigene Ideen in Richtung Anwendung und Wirkung weiterzudenken. Wir drei sind das Moderationsteam dieses Podcasts und begleiten euch durch die Folgen. Mein Name ist Anna Kirchmeier.
Ich bin Sophie Ecker.
Und ich bin Leo Capari. Schön, dass ihr zuhört.
In der sechsten und letzten Folge unserer Pilotstaffel geht es um das Thema Wissenschaftskommunikation in der Praxis. Genauer gesagt um Citizen Science. Wir hatten in unserer letzten Folge bereits mit Jana Elena Koch gesprochen, wie man Forschung sichtbar und zugänglich machen kann. Heute gehen wir einen Schritt weiter und wollen wissen, wie informiert man Menschen nicht nur über Forschung und Wissenschaft, sondern wie schafft man es, sie auch aktiv mitwirken zu lassen?
Unsere heutigen Gäste sind Daniel Dörler und Florian Heigl. Beide sind Wissenschaftler an der BUK Wien und haben gemeinsam die Plattform Österreich forscht aufgebaut. Das ist ein zentrales Netzwerk für Citizen Science Projekte. Daniel, Florian, schön, dass ihr da seid und euch Zeit für dieses Gespräch genommen habt.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank. Schön, dass wir da sein können.
Gut, bevor wir gleich mitten ins Thema einsteigen, sollten wir vielleicht für unsere ZuhörerInnen mal grundsätzlich die Frage klären, was ist Citizen Science und wie sehen solche Projekte aus?
Ja, wie fangen wir am besten an? Am besten fangen wir damit an, den Begriff einmal ein bisschen zu erklären. Was ist Citizen Science? Citizen Science an sich beschreibt, ganz vereinfacht gesagt, die Einbindung, die aktive Beteiligung von BürgerInnen im Forschungsprozess. Und wie diese Beteiligung dann ganz konkret ausgestaltet ist, das ist von Projekt zu Projekt ganz unterschiedlich. Man kann zum Beispiel BürgerInnen beim Datensammeln einbinden, man kann sie bei der Datenanalyse einbinden. Sie können aber auch schon viel früher eingesetzt werden, indem man gemeinsam mit BürgerInnen Forschungsfragen definiert und auch Forschungsmethoden festlegt. Da gibt es wirklich mittlerweile unzählige Klassifikationen von Citizen Science-Projekten. Damit möchte ich jetzt niemanden langweilen. Das ist eher dann auf einem akademischen Niveau wahrscheinlich interessant. Aber was man einfach dadurch sieht, ist, dass die Art und Weise, wie BürgerInnen eingebunden werden, sehr, sehr unterschiedlich ist, sehr variantenreich ist und wir da wahrscheinlich immer noch lange nicht am Ende der Fahnenstange angelangt sind, sondern dass da in den nächsten Jahren, Jahrzehnten sicherlich auch noch neue Formen der Einbindung auftreten werden, würde ich sagen.
Und weil immer auch gleich die Frage gestellt wird, ist Citizen Science jetzt etwas Neues oder gibt es das schon ganz lange? Citizen Science per se gibt es eigentlich schon sehr, sehr lange. Ja, also diese Zusammenarbeit von WissenschaftlerInnen mit AmateurInnen, mit BürgerInnen gibt es schon seit weit über 100 Jahren. Den Begriff Citizen Science gibt es aber erst seit den 1995er Jahren circa. Ja, den Begriff haben zwei Männer in dem Fall unabhängig voneinander geprägt. Und zwar war das Rick Bonney und Alan Irwin. Und die haben eigentlich zwei unterschiedliche Dinge damit gemeint. Rick Bonney meint mit Citizen Science diese klassischen Citizen Science Projekte, die man sich so vorstellt, ja, also Vogelzählen, also diese Crowdsourcing Projekte, wo sehr, sehr viele Menschen Daten erheben. Alan Irwin hingegen meint mit Citizen Science eine Demokratisierung der Wissenschaft, so dass BürgerInnen für sich selbst die wissenschaftliche Methode einsetzen können, um ihre Umwelt zu verbessern.
Genau, und was man da vielleicht noch gleich nachschießen kann, ist, Citizen Science wird häufig so verstanden, dass diese Projekte von der Wissenschaft ausgehen und BürgerInnen beteiligt sind. Es geht aber auch andersrum. Also es gibt auch Projekte, die von BürgerInnen gestartet wurden, die von BürgerInnen durchgeführt wurden und wo professionelle WissenschaftlerInnen erst zu einem ganz, ganz späten Zeitpunkt dazukommen oder vielleicht gar nicht beteiligt sind. Wichtig ist nicht, wer diese Projekte durchführt, sondern dass sie alle nach einer wissenschaftlichen Methode ablaufen.
Und wie ist da die Aufteilung? Also was kommt häufiger vor, nur dass man es ein bisschen einschätzen kann?
Da muss man wahrscheinlich auch sagen, es ist von Land zu Land, von Region zu Region ein bisschen unterschiedlich und auch mit wem man spricht. Wir sehen sehr viel Citizen Science in Österreich basiert an Universitäten. Von daher hat man da eher die Ansätze, dass die Projekte von WissenschaftlerInnen ausgehen und dann BürgerInnen in unterschiedlichen Phasen des Projektes beteiligt werden. In anderen Regionen der Welt oder auch wenn Projekte von anderen Institutionen ausgehen, dann kann es durchaus auch mal sein, dass eher eine wirklich intensive Einbindung von BürgerInnen da ist in vielen verschiedenen Phasen des Forschungsprojektes oder dass diese Projekte dann auch von BürgerInnen gestartet werden. Sehr häufig ist das dann der Fall, wenn BürgerInnen konkret etwas zur Verbesserung ihrer Lebenssituation machen wollen und dafür wissenschaftliche Methoden auch einsetzen. Ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür ist das Project Safecast aus Japan. Da muss ich ein bisschen ausholen. Da gehen wir zurück ins Jahr 2011. Wir wissen, glaube ich, alle noch relativ gut, was 2011 in Japan passiert ist, das große Beben und dann der Super-GAU in Fukushima. Und ja, in den ersten Tagen nach dem Super-GAU hatten die EinwohnerInnen von Fukushima verständlicherweise Angst. Es gab keine verlässlichen Daten zur Strahlenbelastung. Weder die Betreibergesellschaft TEPCO noch die japanische Regierung haben Daten dazu veröffentlicht. Und Geigerzähler waren sehr, sehr schnell ausverkauft und nach wenigen Tagen ist es den EinwohnerInnen in Fukushima aber irgendwie zu blöd geworden und sie haben sich ein paar Leute zusammengefunden und haben sich zusammengetan mit anderen Menschen in Tokio und sind dort in ein Public Lab gegangen und haben gesagt, naja, was kann man tun, um die Situation zu verbessern? Und sie sind auf die Idee gekommen, naja, bauen wir doch unsere eigenen Geigerzähler mit ganz einfachen Methoden. Ein bisschen rumgetüftelt und ja, sind auf eine Lösung gekommen und haben nicht nur selber einen Geigerzähler gebaut, sondern auch diesen Bauplan davon auf eine Website hochgeladen, haben das Freunden und Familien erzählt. Die haben das dann nachgebaut und alle Messungen, die mit diesen Geigerzählern gemacht wurden, werden automatisch auf die Website des Projektes hochgeladen. Und damit konnten die EinwohnerInnen von Fukushima zum ersten Mal eine informierte Entscheidung treffen, ob sie jetzt noch bleiben können oder ob sie nicht besser gehen sollten. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr eindrucksvolles Beispiel, wie Citizen Science auch von BürgerInnen in einer wirklichen Ausnahmesituation genutzt werden kann, um ihre Lebenssituation zu verbessern.
Ja, und vielleicht zurück auf die Frage zu kommen, welche Projekte sind jetzt am häufigsten in Österreich? Also ist es nach wie vor so, dass diese klassischen Datensammlungsprojekte noch überwiegen, auch weil die meisten Projekte nach wie vor aus den Naturwissenschaften kommen. Aber aus den Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften werden immer mehr Projekte auf Österreich forscht gelistet. Und da finden sich auch immer diversere Einbindungsformen, ja, wo die BürgerInnen dann auch gefragt werden, was sollen wir überhaupt forschen? Welche Forschungsfrage sollen wir verfolgen? Welche Methoden sollen angewandt werden? Sodass die BürgerInnen sehr intensiv in den Forschungsprozess einbezogen sind. Auch wir in unserem eigenen Projekt, im Projekt Roadkill, wo es darum geht, überfahrene Tiere gemeinsam mit der Bevölkerung zu erheben, haben nun mehrere Einbindungsformen. Man kann Forschungsfragen stellen, man kann Daten erheben, Daten analysieren und gemeinsam mit uns auch publizieren. Und da haben wir einfach gesehen, es kommen unglaublich tolle Forschungsfragen aus der Bevölkerung, an die wir so nicht gedacht hätten. Und das bereichert das Projekt natürlich enorm.
Das heißt, das ist eigentlich oft auch eine Mischung oder eigentlich ein Entstehungsprozess.
Genau, also sehr viele Projekte machen jetzt nicht nur Datensammlung mit den BürgerInnen, sondern fragen sie eben auch nach neuen Ideen. Oder zuerst ist die Datensammlung mit den BürgerInnen und danach wird gemeinsam analysiert in einem Workshop. Also da gibt es verschiedenste Variationen der Einbindung.
Wobei man da vielleicht dazu sagen muss, es ist jetzt nichts Schlechtes, wenn man ein Projekt hat, wo die BürgerInnen nur beim Datensammeln unter Anführungszeichen eingebunden sind. Wir sehen auch, dass sehr viele Menschen einfach Freude daran haben, Daten gemeinsam für ein Forschungsprojekt zu sammeln. Und eventuell haben die BürgerInnen auch gar nicht mehr Zeit, sich wirklich intensiv in einem Forschungsprozess einbinden zu lassen, weil dazu braucht man natürlich auch sehr, sehr viel Zeit.
Wenn ich mich jetzt als Forscherin oder Forscher dazu entscheide, die Gesellschaft einzubinden und das Wissen der Menschen zu nutzen. Wie schaffe ich es dennoch auch, den wissenschaftlichen Standard zu halten? Wo seht ihr da die größten Herausforderungen oder was waren auch die Learnings in Bezug auf diese wissenschaftlichen Standards während eurer Projekte?
Also das ist auch eine ganz klassische Frage, die uns immer wieder gestellt wird, auch in unseren Schulungen für Studierende und für Forschende. Ich muss vorausschicken, nicht jede Fragestellung ist für Citizen Science geeignet. Ja, das muss man sich vorher gut überlegen. Gibt es klassische wissenschaftliche Methoden, die vielleicht besser geeignet sind als Citizen Science für meine Forschungsfrage? Und wenn ich mich dann für Citizen Science entscheide, dann gibt es mehrere Faktoren, die ich beachten muss, um eben auch wissenschaftliche Qualitätsstandards dann erfüllen zu können. Vielleicht da auch noch dazu, es gibt nicht die gute oder die schlechte Qualität in dem Fall, sondern nur die Datenqualität, die ich für die Beantwortung meiner Forschungsfrage brauche. Die muss ich erreichen. Und dazu gibt es mehrere Methoden. Die erste ist schon einmal eine gute Wissenschaftskommunikation gleich am Anfang. Ich muss vermitteln können, worum geht es in meinem Projekt, wie muss ich das Formular ausfüllen, also dass den Teilnehmenden klar ist, worum geht es im Projekt, wie kann ich beitragen, was ist meine Rolle. Ja, das bringt schon viel, die Datenqualität zu heben. Dann kann ich natürlich Schulungen im Projekt anbieten, um die BürgerInnen in einem speziellen Feld zu trainieren. Ja, zum Beispiel, ich bleibe jetzt in unserem Bereich der Ökologie, wenn wir bestimmte Tierarten suchen, die uns BürgerInnen melden sollen, dann kann ich Schulungen anbieten, um diese Tierarten identifizieren zu lernen. Ja, auch das hebt natürlich die Datenqualität. Wenn ich mich dann dazu entschließe, mit einer App oder einem Online-Formular zu arbeiten, dann muss ich darauf achten, dass auch diese Formulare möglichst einfach gestaltet sind und möglichst wenig Raum für Fehler lassen, ja, für Interpretationen. Zum Beispiel, ich stelle eine Frage, die nicht von jedem gleich beantwortet wird oder verstanden wird. Wenn ich dann schon in der Datensammlung bin, dann gibt es wiederum verschiedenste Methoden, wie ich dann die Daten validieren kann. Ja, jeder Datenpunkt, der eingesandt wird, wird normalerweise dann noch einmal kontrolliert. Das passiert entweder durch die Forschenden an den Institutionen oder durch einen Algorithmus, der automatisiert die Daten validiert. Da gibt es verschiedenste Methoden. Auch soziale Datenvalidierung gibt es, wo die Citizen Scientists sich gegenseitig kontrollieren, weil auch bei den BürgerInnen gibt es, bleiben wir bei den Tierarten, ein großes Wissen. Ja, und das kann angewandt werden, um eben Personen, die noch nicht so viel Wissen haben, dabei zu helfen, ihre Tierarten zu identifizieren. Ja, also da gibt es mittlerweile sehr viele Methoden, die angewandt werden. Und wenn man auf all diese Punkte achtet, zeigen schon verschiedenste Studien, dass mit Citizen Science genauso gut gearbeitet werden kann wie mit klassischen Methoden und dass man dieselben Standards erreichen kann.
Du hast zuvor auch erwähnt, dass es möglicherweise auch wissenschaftliche Fragestellungen gibt, die man mit Citizen Science nicht beantworten kann oder die man nicht gut bearbeiten kann. Wann weiß oder wie weiß eine Forscherin oder ein Forscher, dass ihre oder seine Frage nicht beantwortbar ist durch Citizen Science?
Ja, üblicherweise für Citizen Science nicht geeignet sind Fragestellungen, wo ich Hochtechnologie brauche, ja, oder Maschinen, die nicht jeder zu Hause zur Verfügung hat, die sehr teuer sind. Oder wenn es um einen Forschungsbereich geht, der vielleicht gefährlich ist, weil man in geografische Gebiete muss, die nicht für jedermann, jede Frau zugänglich sind. Also solche Fragestellungen würde ich jetzt mal zuerst einmal nicht für Citizen Science geeignet sehen.
Das heißt aber, man kann schon auch Citizen Science Projekte machen, wo man nur eine spezielle Gruppe an Teilnehmenden einbinden kann. Also ich denke jetzt, weiß nicht, an Bergführer oder sowas, die zwar Punkte erreichen sollen, die nicht die breite Gesellschaft erreichen kann, aber dennoch gibt es genug Menschen, die man einbinden könnte.
Ja, auf alle Fälle. Also es gibt mittlerweile einige Citizen Science Projekte, die wirklich auch mit kleinen Gruppen an Menschen zusammenarbeiten und auch mit einer Gruppe an Menschen, die vielleicht schon ein gewisses Vorwissen, eine gewisse Vorbildung auch mitbringen. Ganz klassisch sind Projekte, die mit ImkerInnen zum Beispiel arbeiten, weil ein Zugang zu einem Bienenvolk vielleicht Voraussetzung ist, weil man Honigbienen zum Beispiel untersuchen möchte. Und da sind ImkerInnen natürlich eine super Zielgruppe, die einerseits extrem viel Wissen mitbringen, andererseits auch sehr, sehr viel Motivation mitbringen, weil es braucht ja schon mal sehr viel Motivation, um ein Bienenvolk zu betreuen, geschweige denn mehrere Völker. Und da ist natürlich auch sehr viel intrinsisches Interesse bei den ImkerInnen da, um bei so einem Forschungsprojekt, das eventuell auch noch was liefert, das sie selber dann für ihre Imkerei auch nutzen können, dass sie sich da beteiligen.
Genau, vielleicht um das auch gleich zu klären, Citizen Science bedeutet nicht immer eine Zusammenarbeit mit hunderttausenden TeilnehmerInnen. Ja, wir haben auch Citizen Science Projekte auf Österreich forscht. Wir haben nur eine Handvoll an TeilnehmerInnen, aber die haben ein spezielles Wissen und genau deswegen sind sie die perfekt geeigneten TeilnehmerInnen.
Ja, wir hatten zum Beispiel ein Projekt von der FH St. Pölten, Inside Trading Cultures hat das geheißen. Da ist es darum gegangen, dass die BürgerInnen selber Fragestellungen entwickeln rund um den internationalen Buchhandel. Da waren 5 oder 6 Citizen Scientists involviert, also wirklich nur eine kleine Gruppe an Menschen. Die haben vorab wirklich intensive Workshops gemacht, intensive Schulungen gemacht, ist ihnen die Methode der ethnografischen Feldforschung auch beigebracht worden. Man ist mit ihnen dann zur Frankfurter Buchmesse gefahren, hat sie dort quasi ausgelassen und hat gesagt, so, ihr wisst, wie das Ganze funktioniert, ihr habt eure eigenen Forschungsfragen, die nächsten Tage sind für euch, forscht's. Und daraus ist ein Buch entstanden.
Ich möchte ein bisschen dran anknüpfen, auch das, was ihr relativ am Anfang schon angerissen habt, nämlich dass Citizen Science ja nicht nur Daten generieren ist. Ich würde jetzt vielleicht einen anderen Aspekt kurz ansprechen. Wie seht ihr das, wenn man über das Thema Wirkung und Impact spricht, auch im Sinne von Citizen Science als Werkzeug, um das Vertrauen in die Wissenschaft prinzipiell zu stärken? Also ist das auch ein Thema, das euch beschäftigt oder euch besonders wichtig war?
Natürlich. Man muss dazu sagen, diese Diskussion rund um das Vertrauen in die Wissenschaft hat natürlich nochmal durch Corona an Fahrt gewonnen. Und sehr oft heißt es, Citizen Science kann das Vertrauen in die Wissenschaft stärken. Generell kann man sagen, ja, aber nicht jedes Citizen Science Projekt fördert automatisch einfach das Vertrauen der TeilnehmerInnen in die Wissenschaft. Damit das Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt wird, müssen die Menschen verstehen, wie Wissenschaft funktioniert. Und jetzt ganz überspitzt gesagt, wenn BürgerInnen nur Daten sammeln, dann verstehen sie nicht, wie der gesamte Wissenschaftsprozess funktioniert. Und damit kann auch nicht wirklich Vertrauen aufgebaut werden. Das heißt, es ist einmal eine intensivere Einbindung in wissenschaftliche Projekte nötig, damit Vertrauen entstehen kann. Und natürlich muss mit den BürgerInnen auch kommuniziert werden. Es muss mit ihnen darüber gesprochen werden. Man muss mit ihnen darüber diskutieren. Sie müssen die Möglichkeit haben, Fragen zu stellen und auch alles kritisch zu hinterfragen. Und das braucht natürlich auch sehr viel Zeit, braucht sehr, sehr viel Energie. Generell auch was sehr häufig von Forschenden unterschätzt wird, die noch nie vorher ein Citizen Science Projekt gemacht haben, wie viel Zeit es braucht, um mit den BürgerInnen und mit den eigenen Citizen Scientists zu kommunizieren. Und ja, von dem her passiert das noch viel zu selten, auch weil meistens bei Projekten, die nach 3 Jahren schon Ergebnisse liefern sollten, einfach die Zeit nicht da ist. Darum wird das häufig noch nicht wirklich eingesetzt oder noch nicht so intensiv gemacht. Das Bewusstsein dafür steigt aber mittlerweile und wir sehen immer mehr Projekte und auch immer mehr Förderer, die sagen, ja, das wollen wir aber in Zukunft mit Citizen Science auch erreichen und dafür müssen wir die nötigen Ressourcen auch zur Verfügung stellen.
Ich möchte nur ergänzen, es ist auch wirklich ein schwieriges Thema. Also Wissenschaft zu verstehen ist jetzt nicht etwas, was man so nebenher mal kurz machen kann. Wir sehen das auch, vielleicht kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, bei unseren Studierenden. Die Studierenden sehen erst am Ende ihres Masters langsam, wie Wissenschaft funktioniert. Ja, wie entsteht ein wissenschaftlicher Artikel? Was ist dazu alles notwendig? Ja, dass es da Gutachten gibt im Hintergrund, die da erst eingearbeitet werden müssen, bevor dann ein Fachartikel erscheint. All das wissen Studierende nicht. Ja, und die haben sich schon Jahre mit dem Thema beschäftigt. Also können wir nicht von Citizen Scientists, die hier und da mal Daten melden, erwarten, dass sie dann den Wissenschaftsprozess verstehen. Ja, also da braucht es von unserer Seite, von der Wissenschaftsseite noch sehr, sehr viel mehr Anstrengung, um diesen Prozess besser erklären zu können. Ja, und das muss natürlich auch gefördert werden, weil das passiert nicht in 5 Minuten.
Und nicht nur gefördert werden, sondern auch honoriert werden von den Institutionen, an denen die WissenschaftlerInnen dann auch angestellt sind. Wenn man jetzt zum Beispiel den klassischen Wissenschaftsbetrieb anschaut, dann ist das Maß aller Dinge immer noch die wissenschaftliche Publikation. Aber die Zeit, die ich reinstecke, um mit BürgerInnen zu arbeiten, das wird nicht honoriert. Ganz im Gegenteil, das fällt mir ja im Prinzip weg. In dieser gleichen Zeit könnte ich ja auch eine wissenschaftliche Publikation schreiben und nicht mit BürgerInnen interagieren. Auch da merken wir in den letzten Jahren leichte oder langsame Veränderungen in eine positive Richtung, dass das auch immer bewusster wird, dass das ein sehr wichtiges Thema ist. Aber wir sind noch lange nicht so weit, dass man sagen kann, okay, ja, das ist jetzt gleichgestellt mit einer wissenschaftlichen Publikation zum Beispiel oder wirklich sehr relevant für eine Forscherkarriere, Forscherinnenkarriere.
Bei dem Stichwort Trend möchte ich gleich einhaken und du hast es auch ganz am Anfang, als wir die Aufnahme gestartet haben, schon gesagt. Du siehst Entwicklungen, es gibt Trends. Wo geht es hin mit Citizen Science, wenn wir jetzt 5, 10, keine Ahnung, 20 Jahre in die Zukunft denken?
Ja, also was wir sehen am Trend ist, dass einerseits, wir sehen ja jetzt gerade, dass sehr viel online zusammengearbeitet wird. Ja, ganz viele Apps entstehen, Netzwerke, Online-Plattformen, wo man sich online austauschen kann, auch im Citizen Science-Bereich. Und wir sehen, dass jetzt auch vermehrt danach gefragt wird, dass man sich auch lokal vernetzt, ja, also wirklich Face-to-Face-Meetings hat, dass die BürgerInnen auch die WissenschaftlerInnen hinter den Projekten kennenlernen und nicht nur abstrakte Namen sind auf einer Website. Das sehen wir, dass da mehr Bedarf da ist. Und andererseits auch KI wird immer mehr in Citizen Science Projekten auch eingesetzt, um zum Beispiel hochgeladene Fotos von Tieren automatisiert erkennen zu lassen. Und auch in anderen Bereichen wird immer mehr KI eingesetzt. Wir sehen aber auch Citizen Science als eine Art Selbstermächtigung, dass die BürgerInnen Werkzeuge an die Hand bekommen, um besser verstehen zu lernen, wie Wissen überhaupt generiert wird, ja, um dann besser hinterfragen zu können, wie jetzt die Ergebnisse entstanden sind, die jetzt zum Beispiel ChatGPT ausspuckt und ob das überhaupt sein kann, was da steht oder nicht.
Genau. Was auch noch zusätzlich dazu kommt, ist was vielleicht in anderen Forschungsrichtungen schon häufiger oder öfters Thema war, aber jetzt auch in den Naturwissenschaften immer häufiger diskutiert wird, sind ethische Fragen. Was bedeutet es, wenn ich mit BürgerInnen zusammenarbeite? Da gibt es ja auch immer ein Machtgefälle. Und wie kann ich schauen, dass ich dieses Machtgefälle ein bisschen ausgleiche? Wie schaffe ich Inklusion in Citizen Science Projekten? Man möchte ja auch mit den Ergebnissen, gerade auch in sozialwissenschaftlichen Projekten oder in geisteswissenschaftlichen Projekten, auch schauen, dass man die ganze Bandbreite der Gesellschaft auch irgendwie in den Ergebnissen wiederfindet. Das funktioniert natürlich nicht, wenn am Ende dann erst wieder nur BürgerInnen mitforschen, die irgendwann einmal an der Universität studiert haben. Sondern da muss man dann schauen, okay, wie bekomme ich marginalisierte Gruppen in mein Projekt? Wie kann ich für die auch Angebote schaffen, damit sie auch die Möglichkeit haben, bei einem Citizen Science Projekt mitzumachen? Nur weil ich sage, es kann eh bei mir jeder mitforschen, heißt das nicht, dass wirklich alle auch die Möglichkeit haben. Man muss sie wirklich auch direkt ansprechen und sie einladen und eventuell vielleicht auch einmal schauen, dass man eine Kinderbetreuung organisiert zum Beispiel oder dass man vielleicht die Projektmaterialien nicht nur auf Deutsch anbietet, sondern auch in anderen Sprachen etc. Also da gibt es ganz viel Bewusstseinsbildung, da sind wir gerade noch am Anfang und ich glaube, das werden wir in den nächsten Jahren verstärkt sehen.
Ein zusätzlicher Aspekt ist sicher auch, was sich die BürgerInnen mehr wünschen, ist, dass die Daten, die erhoben werden, nicht nur für wissenschaftliche Zwecke eingesetzt werden, sondern auch in der Politik dann Verwendung finden und dann in ihrer realen Umwelt Veränderung dadurch passieren. Und auch da ist noch einiges zu tun.
Jetzt haben wir sehr viel darüber gesprochen, was Forscherinnen und Forscher motivieren kann, die Gesellschaft einzubinden in die Forschung. Aber was hat euch dazu motiviert, eure Plattform zum Thema Citizen Science zu gründen?
Gute Frage. Wir sind am Anfang auf Citizen Science gestoßen. Ich würde sagen, weil damit Projekte möglich waren, die oder immer noch sind, die man ohne Citizen Science einfach nicht machen kann. Also es eröffnet einfach völlig neue Möglichkeiten, wenn man daran denkt, und ich bleibe jetzt wieder beim Bereich der Biodiversität, sich Privatgärten als richtige Biodiversitätsrefugien gerade in urbanen Räumen anzuschauen. Da kann ich als Forscher ja nicht einfach reingehen. Ich glaube, die wenigsten Leute hätten eine Freude damit, wenn ich auf einmal in ihrem Garten stehe und sage, ja, fühlen Sie sich nicht gestört, ich schaue nur, wie es bei Ihnen um die Biodiversität steht. Aber wenn ich BürgerInnen einbinde, dann können die mir sagen, wie es um die Biodiversität in ihren Gärten steht. Oder beim Projekt Roadkill. Es gibt über 100.000 Straßenkilometer in Österreich. Die könnten wir alleine nie abfahren, um zu schauen, wo welche Tiere überfahren werden. Dafür brauchen wir wieder die Hilfe von BürgerInnen. Das war einerseits die Motivation, um Citizen Science mal einzusetzen. Und ja, dann haben wir einfach gemerkt, es braucht sehr, sehr viele Skills, die wir an der Universität einfach nicht gelernt haben. Wie kommuniziere ich richtig? Welche Methoden setze ich ein, um mit BürgerInnen auch gemeinsam forschen zu können? Wie verbreite ich dann auch die Ergebnisse? Und das war für uns dann ein Grund, um uns mit anderen Citizen Science ProjektleiterInnen auszutauschen in Österreich. Also zu schauen, welche anderen Projekte gibt es denn überhaupt in Österreich und was haben die für Erfahrungen gemacht? Und das war so quasi der Startschuss für Österreich forscht.
Ja, und wenn wir ganz ehrlich sind, haben wir am Anfang gedacht, wir können das einfach machen. Ja, wir haben eine coole Fragestellung, laden auch die BürgerInnen ein, da mitzuforschen. Und dann haben wir mehr als genug Fehler gemacht und haben dann gedacht, es muss doch eigentlich Personen geben da draußen in Österreich, die das besser machen oder die schon Erfahrung haben. Und von denen möchten wir lernen. Und so haben wir uns eigentlich dann eben dazu entschlossen, Österreich Forsch zu gründen, um eben Projekte zu identifizieren, die das schon seit Jahren machen, die Personen in wissenschaftliche Projekte einbinden, ohne es bis dahin Citizen Science genannt zu haben. Und von denen wollten wir einfach lernen. Und das ist über die Jahre immer mehr gewachsen. Wir erzählen immer gerne, nach einem Jahr haben wir die erste österreichische Citizen Science Konferenz organisiert. Und da gab es eben die Plattform ein Jahr lang und wir hatten da 9 Projekte gelistet. Und ich habe dann an Daniel ein E-Mail geschrieben: Du Daniel, ich glaube, jetzt haben wir alle Citizen Science Projekte in Österreich gelistet, die es gibt. Mittlerweile sind wir eines Besseren belehrt worden. Jetzt sind es schon fast 100 Projekte, die gelistet sind. Also da hat sich einiges getan in den letzten Jahren und wir lernen nach wie vor immer wieder dazu von anderen WissenschaftlerInnen, von den BürgerInnen, von anderen Disziplinen. Und es ist ein unglaublich spannendes Feld, was sich gerade so viel entwickelt.
Und gleichzeitig war es uns auch wichtig, auf Österreich forscht, etwas für die BürgerInnen anzubieten. Also nicht nur finden sie dort lauter Projekte, wo sie mitforschen können, sondern auch einen sehr, sehr aktiven Blog, wo ProjektleiterInnen, Citizen Scientists, auch wir Beiträge schreiben, wo man sich auch austauschen kann, wo man kommentieren kann. Und auch wir haben unseren eigenen Podcast Wissen macht Leute. Und dort informieren wir einmal im Monat über aktuelle Projekte oder Veranstaltungen. Und ja, ich würde sagen, wer sich mehr fürs Thema Citizen Science interessiert, soll einfach mal reinhören.
Ja, Daniel, Florian, vielen herzlichen Dank, dass ihr heute bei uns zu Gast wart und so viel Einblicke in das Thema gegeben habt. Gibt es noch etwas, das ihr den Forscherinnen oder Forschern mitgeben wollt, damit ihnen den letzten Schubs an Motivation gibt, Citizen Science in ihre wissenschaftliche Arbeit einzubinden?
Ich glaube, der beste Schubs, den man WissenschaftlerInnen geben kann, ist, dass sie mal auf Österreich forscht schauen und sich inspirieren lassen von der Vielzahl an Projekten und einfach sehen, was da schon alles möglich ist. Und dann werden sie sicher inspiriert für ihr eigenes Projekt.
Und falls Sie dann eingeschüchtert sein sollten von der schieren Masse an unterschiedlichen Ansätzen, gibt es immer noch die Möglichkeit, uns direkt zu kontaktieren oder auch unser Mentoring-Netzwerk dafür zu nutzen, um nochmal ganz gezielt ein bisschen eine Beratung zu bekommen. Da freuen wir uns natürlich immer sehr darüber.
Super, danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Vielen Dank dir zwei.
Bevor wir schließen, lass uns noch mal kurz drüber sprechen, was wir aus dieser Folge mitnehmen und was unsere Hörerinnen und Hörer in Zukunft erwarten können. Sophie, was war für dich das größte Learning?
Ich würde sagen, dass Citizen Science unmittelbar konkrete Verbesserungen für das Leben von Bürgerinnen und Bürgern bringen kann, wie das zum Beispiel bei einem Geigerzählerprojekt war. Und außerdem war neu für mich, dass die Bevölkerung selbst eine wertvolle Quelle für ganz neue Forschungsfragen sein kann. Was war es bei dir, Anna?
Ja, für mich war besonders spannend das Thema Kommunikation und die Wichtigkeit dieses Themas. Es geht darum, Vertrauen aufzubauen zu den beteiligten Menschen und der Gesellschaft und auch, dass sie wirklich diesen Forschungsprozess verstehen. Also es geht nicht ausschließlich darum, Daten zu sammeln, sondern wirklich die Gesellschaft in diesen Projekten zu involvieren. Wenn ihr noch tiefer in das Thema eintauchen wollt, werft wie immer einen Blick in unsere Shownotes. Dort haben wir Links, Materialien und Hintergrundinfo zu unseren Folgen und unseren Gästen. Und schaut unbedingt auch auf der Homepage von Österreich forscht vorbei. Dort findet ihr auch den Podcast zum Thema Citizen Science mit dem Namen Wissen macht Leute.
Damit endet unsere Pilotstaffel. Danke fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Wir hoffen, die Gespräche haben euch gezeigt, wie vielfältig der Weg von der Forschung zur Anwendung sein kann. Und vielleicht habt ihr ja Lust bekommen, selbst neue Ansätze auszuprobieren oder aktiv zu werden. Falls ja, könnt ihr euch jederzeit bei uns melden. Wir freuen uns auf alle Rückmeldungen und jeglichen Input, vielleicht auch über Ideen für eine nächste Staffel. Bleibt neugierig und am Thema dran. Dieser Podcast ist eine Produktion von TechNet Equity, der Technologiefinanzierungsgesellschaft des Landes Niederösterreich. Mastering, Schnitt und Beratung, Content Agentur Austria.